Hallo und herzlich willkommen zum Software Café, deinem wöchentlichen Podcast rund um die Themen Technologie und Softwareentwicklung. Ich bin der Pascal und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Software Café. In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Ben Dobos. Ben Dobos ist auch ein Arbeitskollege von mir und wir quatschen über das Thema Frameworks. Welches Framework für welches Projekt passt, wie ich identifiziere, was ein Framework mir out of the box liefert und allgemein so ein bisschen an Projektspezifikationen rangehen. Ja, Ben, stell dich doch mal gerne vor.
Ja, hallo Pascal, danke für die Einleitung. Wie du schon sagtest, ich bin der Ben, wir sind Arbeitskollegen, wir arbeiten im selben Team, im selben Projekt sogar inzwischen. Ich bin Webentwickler seit 2 Jahren, mit etwas über 2 Jahren in der Firma, beginne der Webentwicklung der Firma eigentlich mitgestaltet so ein bisschen. Ich war zur rechten Zeit am rechten Ort. Und entsprechend ist das jetzt über die letzten 2 Jahre immer weiter gewachsen. Und jetzt sind wir endlich so weit, dass wir tatsächlich auch richtige Webentwicklung machen und mit richtigen Technologien und richtig uns da aufstellen, mit den richtigen Leuten vor allem auch. Und in dem Team, genau, war ich bis vor kurzem Entwickler und jetzt ab 1.4. werde ich sogar die Teamleitung übernehmen. Und ja, ich freue mich sehr drauf und wir machen coole Dinge.
Genau, vielleicht können wir da auch schon mal irgendwie direkt einsteigen oder einhaken, weil, wie du schon sagtest, es ist alles quasi so ein bisschen auch noch im Weg der Findung bei uns in der Firma, beziehungsweise es ist schon etwas fester gezurrt, aber wir haben ja auch den Prozess hinter uns jetzt, welches Framework wir zum Beispiel nehmen für unsere Frontend-Themen oder auch für unsere Backend-Themen. Aber da wir beide hauptsächlich mit dem Frontend agieren, würden wir uns, denke ich mal, hauptsächlich auf das Thema Frontend-Frameworks spezialisieren. Wir haben uns für Angular entschieden. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, wie kommt es dazu? Also erstmal haben wir uns natürlich entschieden, wir möchten Webentwicklung machen. Wir hatten vorher so ein Java-getriebenes Framework im Einsatz und haben da einfach festgestellt, da müssen wir so ein bisschen von weg. Das macht extra Aufwände und hat ein etwas komisches Programmiermodell, einen etwas komischen Prozess dahinter. Und wir wollten uns halt einfach wirklich moderner aufstellen und state of the art einfach, wie man das eben heutzutage tut. Und naja, also die Ausgangsfrage, welche Frameworks, es ist ja eigentlich klar, was sowieso mal erstmal in den Kopf kommt. Denn wenn du Webentwicklung machen willst, dann hast du irgendwie Angular, dann hast du React, dann vielleicht die etwas kleineren Vue. Ember kommt vielleicht noch in der Recherche mal und natürlich ja Next.js und was es alles eben so gibt, klar.
Genau, ja.
Aber insgesamt lassen die sich ja eigentlich alle ganz gut kategorisieren eigentlich, ne? Also von Angular so volles Framework, super dick und mit allem direkt an Bord irgendwie, bis hin zu React und Vue, was ja eben eher so Library-Charakter hat und was eben erstmal weniger Annahmen trifft und man holt sich den Rest eben selber rein.
Genau.
Und das ist eigentlich auch schon so der erste Knopf, der erste Punkt gewesen, wo wir angeknüpft haben. Wir haben uns die Frage gestellt, wer arbeitet denn eigentlich mit diesen Frameworks? Sind das jetzt Leute, die schon sehr erfahren sind mit der Webentwicklung, denen man vielleicht auch mal sagen kann, hier ist einfach eine Library, ne? Den Rest kannst du dir selber überlegen oder deine anderen Lieblingslibraries mit reinbringen. Genau, oder möchte man eben eher was Kompletteres, was Fertigeres haben, um den Leuten vielleicht auch gerade solche Entscheidungen erstmal abnehmen zu können, wenn sie die vielleicht noch gar nicht treffen können. Und bei uns war es dann eben so, dass wir uns ein bisschen darauf eingestellt haben. Wir sind halt ein Java-Haus eigentlich fast komplett und haben uns eben darauf eingestellt, dass wir erstmal Leute haben werden, die vielleicht noch nicht so viel Webentwicklung gemacht haben und denen es vielleicht lieber ist und für die es vielleicht besser ist und bessere Ergebnisse produzieren können, wenn es halt erstmal so ein bisschen Leitplanken gibt, die vielleicht auch sogar schon durch die Technologie vorgegeben sind. Und deswegen sind eben React und auch Vue eigentlich relativ schnell so ein bisschen wieder raus gewesen, weil wir da eben diese Flexibilität und diese Freiheiten gar nicht unbedingt wollten.
Mhm. Okay. Wie habt ihr für euch denn, um mal auf den Punkt direkt zu kommen, rauszufinden, was ein Framework einem so liefert? Wie habt ihr für euch herausgefunden oder herausgeschlossen, okay, React bietet uns einfach zu viele Möglichkeiten, weil es nicht diese Constraints gibt oder Vue.js. Wie seid ihr da vorgegangen? Wahrscheinlich einfach in die Doku geschaut oder Videos geschaut? Wie seid ihr vorgegangen?
Na klar, also Ja, erstmal natürlich auch, können wir auch so ein bisschen nach Erfahrung gehen. Ich sag mal, wir sind jetzt nicht das erfahrenste Webteam der Welt, aber alle Leute haben schon mal was gemacht und konnten so ein bisschen was dazu beitragen, auf jeden Fall schon mal. Das war schon mal ein Vorteil. Und dann ist natürlich der erste Anhaltspunkt die Doku, ganz klar. Nachdem wir vielleicht für uns natürlich auch erstmal Anforderungen aufgestellt haben, was möchten wir eigentlich mit dem Framework machen? Und vor allem, was möchten wir auch so organisatorisch vielleicht oder im Programmiermodell mit dem Framework erreichen? Und dadurch, dass wir eben davon ausgegangen sind, eher unerfahrene Webentwickler daran zu setzen, sage ich mal, genau, dachten wir eben einfach, dass die Angular zum Beispiel, ich sag mal, den HTTP-Client, den bringt Angular direkt mit und den werden wir natürlich, wussten wir natürlich von vornherein, dass wir den intensiv nutzen werden und sind da eben zum Schluss gekommen, jetzt nur als Beispiel, dass das vielleicht eine Sache sein könnte, die es leichter macht, weil es eben den einen HTTP-Client gibt und der ist dokumentiert, da gibt es Blog und Videos und was weiß ich alles zu. Und wenn ich ein Problem damit habe, dann google ich das und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass jemand anders schon mal dasselbe Problem mit genau diesem Angular HTTP-Client halt hatte.
Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil allgemein von Frameworks. Man hat die Option zu googeln, ne? Wenn man selbst seine Eigenlösung gebaut hat. Genau, ja, wie ein Arbeitskollege letztens von uns sagte, wir wollen das Problem auch googeln können. Das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Probleme googeln können war tatsächlich auch ein großer Grund, wobei man da jetzt tatsächlich wahrscheinlich diskutieren kann, ob dann Angular oder nicht vielleicht doch React eine etwas größere Community hat. Aber dass es eben alles so aus einer Hand kommt, das war für uns einfach der Vorteil. Und das hat uns glauben lassen und das bestätigt sich soweit auch, dass das die richtige Wahl ist, dann eben diese Leitplanken direkt durchs Framework auch zu schaffen.
Mhm. Wie würdest du sagen, lässt sich das denn feststellen, dass es tatsächlich eine gute Entscheidung war? Also meinst du, das merkt man einfach im alltäglichen Doing? Weil man hat ja keinen direkten Vergleich, wenn man jetzt beispielsweise das Ganze mit React oder so umgesetzt hätte, die Projekte bislang.
Das stimmt. Der direkteste Vergleich ist natürlich mit dem Java-Framework, das wir vorher eingesetzt haben und da braucht man gar nicht lange drüber sprechen. Wir sind auf einmal viel, viel schneller, wir können auf einmal viel, viel besser Probleme lösen mit viel, viel besser nachvollziehbarem Code einfach.
Das war vorher Vardin, ne?
Genau, Vardin schimpft sich das.
Es ist quasi ein Framework, was... Vielleicht können wir da auch noch direkt drauf zugehen, warum ihr euch damals zuerst dafür entschieden habt und was sich dann herausgestellt hat, dass es vielleicht doch nicht die Probleme löst, die ihr gehofft habt, dass es löst.
In dem Entscheidungsfindungsprozess, da war ich tatsächlich noch nicht in der Firma. Mhm. Was ich mir sagen lassen habe, weil einfach Web-Applikationen mit Java entwickelt werden sollten und zusätzlich Angular gerade in dieser Angular.js nach Angular 2 Transition-Phase steckte,
okay, ja.
Die für alle, die es mitbekommen haben, die wissen das ja sicherlich, das war eine sehr unheimliche Phase, weil man irgendwie als Firma nicht so richtig wusste, wohin geht es denn jetzt eigentlich machen. Lassen die es jetzt wirklich so oder muss ich mich darauf einstellen, dass in 2 Jahren wieder alles anders ist?
Es ist halt so ein bisschen Google-Style. Ja? Man weiß genau, bei Google nie genau. So wirklich, wie lange sie etwas supporten und wie lange die genau. An etwas festhalten. Ja.
Dann noch zusätzlich mit dem, der sich natürlich eigentlich schon damals großartig war, der TypeScript-Support, der direkt wirklich in den Kern eingebacken ist, aber auch TypeScript war damals noch relativ neu und es gibt ja auch einfach andere Sachen, die sich noch nebenbei entwickelt hatten und ja, also es war nicht so sicher, ob man da aufs richtige Pferd setzt in dem Moment.
Mhm, okay.
Und natürlich macht es auch Sinn, ne, wenn du schon viele Java-Entwickler hast, dann auch wirklich die Expertise, die schon haben, in der entsprechenden Technologie auch weiter zu verwenden.
Logisch, irgendwo, klar.
Ja.
Eine Sache, die mich persönlich sehr interessieren würde, ist irgendwie so die Tatsache, wann ich welches Framework wo einsetze. Also vielleicht nochmal den Aspekt erstmal aufgreifen, ab wann ist etwas ein Framework? Denn nicht alles wird quasi als Framework direkt klassifiziert. Ist Vue.js jetzt ein Framework oder ist es eine Library? React ist ja laut Definition eigentlich nur eine UI-Library und kein Framework. Was macht das Ganze zu einem Framework? Ja. Für mich ist es irgendwo, es bietet von Haus aus sehr viele Funktionalitäten für gängige Probleme. Das macht ein Framework für mich. Erstmal so von der Grunddefinition her aus.
Ja, ich denke, das passt. Also ich meine, Framework heißt ja so viel wie Rahmenwerk. Und für mich wäre eben auch ein jetzt bei einem UI-Framework, dass ich dieses Framework mir reinhole und ich habe das komplette Rahmenwerk, um mir eine Frontend-Applikation zu schreiben. Also nicht nur, um irgendwie was ins Browserfenster zu zeichnen, sondern Sachen wie HTTP-Clients, Routing und was eben alles zu so einer Applikation noch dazugehört, dass ich das eben sofort in diesem Framework mit drin habe, in diesem Rahmenwerk.
Also quasi einfach etwas, was dir vorgibt, wie du es zu machen hast, ne? Was häufig aber auch dann zu Problemen führen kann, wenn man beispielsweise an sehr konkreten Problemstellungen sitzt und man an diese Rahmenbedingungen erstmal festgezurrt ist und man da nicht so einfach rausbrechen kann. Hattest du schon Probleme damit, dass sowas in deinem täglichen Doing mal aufgetreten ist, dass du gesagt hast, boah, wenn ich das jetzt einfach mal so runterschreiben könnte, wie ich möchte, ohne mich an irgendwelche Konzepte von Angular zu halten, wäre das so viel einfacher?
Schwierige Frage. Tatsächlich würde ich sagen, selten eigentlich. Also gerade, ich meine, Angular bietet dir ja, gibt zwar viel vor, aber bietet dir trotzdem viele Freiheiten. Ich hatte gerade eben den HTTP-Client. Klar, wenn ich in meiner Applikation entscheide, ich benutze seit 10 Jahren HTTP-Client XY, dann kann ich das natürlich theoretisch immer noch tun. Deswegen habe ich den Eindruck eigentlich selten, weil es gibt eigentlich immer auch noch eine Alternative, wenn das, was das Framework macht, halt eigentlich Mist ist. Zumindest würde ich mal sagen in der JavaScript-Welt. Wenn es jetzt nicht gerade da reingeht, dass ich den Ivy-Renderer von Angular total doof finde, dann das geht natürlich ein bisschen vielleicht zu tief rein dann, aber ja, ansonsten findet man ja in der Regel immer eine Lösung.
Okay, ich wollte genau darauf mal hingehen, weil ich das Problem persönlich schon zumindest jetzt mit Angular selber 2-mal, glaube ich, hatte, aber aus den vorherigen Frameworks, mit denen ich gearbeitet habe, beispielsweise Symfony, häufig dann an gewisse Constraints geraten bin, wo ich mir dachte, boah, das wäre jetzt so viel einfacher, tatsächlich hier 10, 20 Zeilen einfach runterzuschreiben und dann wird das halt funktionieren. Ein gutes Beispiel ist, in Angular sowas wie Set-Timeout zu verwenden. Ja, ist ja keine wirkliche Best Practice, würde man so sagen, und das kann einige Nachteile mit sich ziehen. Häufig ist das aber einfach, wenn du jetzt einfach plain JavaScript irgendwie runterschreiben würdest, wäre das so die einfachste Art und Weise, etwas umzusetzen. Wie würdest du damit umgehen? Weil dann hat man nämlich häufig das Problem, dass man in seinem Framework diese Sachen irgendwie durch sehr seltsame Konstrukte ersetzen muss, was eigentlich irgendwie 5 Zeilen wären oder so.
Ja, gut, ich weiß, was du meinst. Also das ist ja vielleicht auch gerade so, vielleicht sogar eine Angular-Krankheit so ein bisschen. Es gibt halt diesen Angular-Way und die haben bestimmte Ideen, wie bestimmte Sachen einfach gemacht werden sollen. Bestes Beispiel ist dafür vielleicht so, dass das RxJS ganz tief im Kern, ja, ne, und das eigentlich, wenn du es nicht benutzt, das fast schon Bad Practice ist.
Ja, genau.
Ja, kann ich nachvollziehen. Das, klar, das sind dann die Momente, wo man an der Tastatur sitzt und einfach nur noch flucht.
Sozusagen, ja.
Aber ja, ich denke, ja, es sind Frustmomente, definitiv, aber im Endeffekt, ja, hast du das natürlich auch immer. Also dafür nimmt dir so ein Framework ja auch ganz viel ab und dann stirbst du vielleicht den einen Tod und hast vielleicht ein etwas aufwendigeres Timeout als. Muss man natürlich auch immer sehen, was kennt man sonst so, ne? Also ich arbeite jetzt, habe auch in meinem vorigen Job schon mit Angular gearbeitet. Ich würde mich vielleicht über sowas wie ein Set-Timeout oder so gar nicht mehr wundern, aber du bist jetzt da etwas breiter aufgestellt, hast auch mit React, glaube ich, schon gearbeitet und ja auch in der, ja, PHP-Welt und so. Vielleicht ist das dann so ein bisschen, wenn man halt das aus einem anderen Technologie oder aus einem anderen Framework kennt, dass einen das dann so ein bisschen stört.
Das kann sehr gut sein, ja.
Und man dann den Lösungsweg eigentlich von einem Jahr, wie ich das in React gelöst habe, hat man dann eigentlich im Kopf und in Angular ist es dann halt irgendwie doch aufgeblähter.
Ja. Das kommt sehr gut hin, ja. Also gerade wenn man häufig in vielen unterschiedlichen Frameworks agiert und davon gibt es ja mittlerweile doch wie Sand am Meer Frameworks, muss man ja mal so sagen, wenn wir jetzt mal nicht nur die Frontend-Welt betrachten, von Svelte zu Angular und was weiß ich, React, Vue.js, Ember, Backbone.
Man kann ja wirklich, kaum alles aufzählen.
Genau, ja, also es sind wirklich so viele. Da denke ich mir, man muss sich irgendwo vielleicht auf ein Framework dann doch etwas mehr spezialisieren und auch irgendwie in diesem Rahmen häufiger drin bleiben, weil ansonsten bekommt man nämlich genau solche Probleme.
Genau, also du willst so ein bisschen darauf hinaus, dass es vielleicht nicht so wirklich hilft, alle 2 Monate das Framework zu wechseln.
Ja, genau. Genau. Darauf soll es hinauslaufen.
Definitiv. Nee, also das war auch auf der Arbeit jetzt, als wir nach einer Lösung gesucht haben für Angular, beziehungsweise Web-Frontend-Entwicklung, war das natürlich auch ein ganz, ganz großer Punkt, dass wir jetzt eine Entscheidung treffen und die wirklich erstmal so gesetzt ist. Natürlich trotzdem mit der Option, dass ich irgendwann nochmal ein Team, die vielleicht ein bisschen mehr Expertise haben oder vielleicht schon Erfahrungen, können die sich durchaus entscheiden, später auch mal was anderes zu benutzen als Angular oder gar kein Framework oder wie auch immer, je nach Anforderungen natürlich. Aber erstmal wollen wir uns wirklich committen und uns auf diesen und den Vorteil des Angular Ways eigentlich nutzen, dass man wirklich für die meisten Sachen jemanden klipp und klare Dokumentation vor die Nase legen kann und sagen kann, so machen wir das.
Die Grundidee, warum ich überhaupt auf diesen Episodentitel gekommen bin, vielleicht so ein bisschen Hintergrundgeschichte. Ich hatte vor einigen Wochen mit einem ehemaligen Arbeitskollegen telefoniert gehabt und der hatte mir so ein paar Probleme aus seiner Firma dargelegt gehabt, wo ein Entwickler, es ging um Python-Framework, beziehungsweise erstmal um Python-Skript, wo er Routing umsetzen sollte. Und das sei ja so hochkompliziert, die Anforderungen, die er da an sein Routing hätte. Und ja, da gäbe es keine Lösung für. Und da müsste man unbedingt etwas selbst bauen. Und dann hat der Arbeitskollege einfach gesagt, okay, ich google mal eben. Hat dann da zwar auf der zweiten Seite irgendwie was gefunden, hat ihm einen Link geschickt, so, ist das nicht genau das, was du willst? Er so, oh ja, doch, das ist genau das, was ich will. Das ist so, ja, da wie kommt man darauf, was man wirklich braucht? Weißt du, worauf ich hinaus will? Wie sag ich jetzt als Entwickler XY, ich brauche dafür, hole ich mir vielleicht schon irgendeine fertige Lösung rein? Jetzt gehen wir nämlich vielleicht ein bisschen weg rein vom Framework-Gedanken, sondern hin zu fertigen Lösungen, die es schon irgendwo im Internet gibt. Und wie sage ich für mich, dass es wäre jetzt etwas, was ich einsetzen könnte oder möchte?
Da spielt natürlich viel rein. Gerade natürlich für ein Hobbyprojekt oder irgendwie ein kleineres Open-Source-Projekt, vielleicht spielt das nicht so die Rolle, aber in Firmen natürlich gibt es da einige Fragen, die man beantworten muss sich. Das geht natürlich schon erstmal damit los, wie gut ist dieses Projekt überhaupt gepflegt? Also wann kam vielleicht das letzte Release oder das letzte Update oder überhaupt die letzten Commits? Ist da noch jemand an diesem Projekt dran, wenn es jetzt Open Source ist, der sich darum kümmert?
Das sind auf jeden Fall schon mal einige Kriterien. Also GitHub Stars, letzte Commits und so weiter. Das wären so deine persönlichen erstmal.
Ja, ich meine, das wäre schon mal der erste Anhaltspunkt. Also wenn ich schon was sehe, das hat vielleicht gar keine Stars und der letzte Commit vor 3 Jahren und da weiß ich schon vielleicht, da bin ich lieber vorsichtig. Beim nächsten Angular Major Update zum Beispiel geht mir das definitiv kaputt, kann man sich ja dann vielleicht schon denken. Ja, und dann geht es natürlich um die Funktion, um die Anforderungen. Also was brauche ich eigentlich? Ne? Was ist meine Anforderung an so eine Router-Library oder an so ein Router-Modul? Was möchte ich eigentlich tun? Und dann muss man natürlich noch hoffen, dass diese entsprechende Library entsprechend gut dokumentiert ist. Dass ich das eben auch überhaupt erkennen kann, so ein bisschen. Was kann das und wie kann es das? Und ne, wie komme ich da überhaupt dran?
Also generell wichtige Punkte, gut vorhandene Dokumentation oder erstmal überhaupt eine vorhandene Dokumentation, dann sollte diese Dokumentation sehr gut sein. Genau. Bestenfalls mit prägenden Beispielen, um irgendwie seinen konkreten Anwendungsfall vielleicht sogar zu realisieren. Code-Doku an sich, also API-Dokumentation, eine Dokumentation kann ja, also es gibt ja unterschiedliche Arten der Dokumentationsform. Und dann, ja, was brauchen wir noch? Ist es wichtig, in dem, was man da gefunden hat, auch dafür vielleicht wieder Lösungen bei Google finden zu können? Also wenn ich jetzt danach irgendwie auf Stack Overflow suche, dass es da schon Leute gibt, die das auch mal verwendet haben, ist das auch etwas, worauf ich Rücksicht nehmen sollte?
Klar, also generell Community-Aktivität. Ich gucke auch immer mal in den Issue-Bereich, wenn es GitHub ist oder Pull-Requests rein, wie gehen die eigentlich damit um? Ist denke ich, immer schon mal ein super Argument, wenn Open Source Pull Requests von Fremden vielleicht auch tatsächlich auch bearbeitet werden, sich angeguckt werden und wenn es denn gut genug ist, gute Qualität ist, dieser Pull Request, dann natürlich auch zeitnah ins Projekt mit reingenommen wird. Ich finde zum Beispiel Storybook ist da ein Top-Premium-Beispiel für, weil die eine, ja, ich denke, die haben, meiner Meinung nach ist das eins der besten, am besten organisierten Open-Source-Projekten auf GitHub so.
Erklär doch einmal ganz kurz, was Storybook ist, weil ich behaupte mal, nicht jeder, der zuhört, kennt Storybook tatsächlich.
Storybook ist schwierig zu beschreiben, so ein bisschen. Im Prinzip ein, also wir nutzen es als Demosystem für Komponenten, wo ich zu jeder Komponente, die ich mache, in Framework unabhängig eigentlich, schreibe ich eine sogenannte Story, sodass ich dann im Endeffekt mir eine Website generieren kann, wo ich eine Live-Vorschau dieser Komponente sehe. Ich kann mir die sogar über bestimmte Eingabefelder konfigurieren, also zum Beispiel irgendwie ein neues Property reinlegen oder sowas. Und das kann man dann eben in seiner ganzen Organisation verteilen. Jeder kann sich diese UI-Komponenten erstmal losgelöst von echter Software anschauen und gucken, was die können. Und du kannst auch sogar sehr, sehr gute Dokumentation da drin schreiben. Also kann der nächste Entwickler direkt auf der gleichen Seite sich anschauen, wie die Komponente zu benutzen ist und die in sein eigenes Projekt reinholen.
Es ist eine lebendige Dokumentation.
Genau, für UI-Komponenten.
Für UI-Komponenten, okay.
Und genau, die haben eine ganz, ganz tolle Open-Source-Kultur. Also da werden Issues bearbeitet, da werden Pull-Requests gemerged, da werden Releases ohne Ende. Das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend, aber da gibt es ständig neue Updates, ständig neue Patches und generell auch einfach dadurch natürlich eine riesen Community, die überhaupt Lust hat, daran weiterzuarbeiten.
Okay, also Community-Aspekt ist auf jeden Fall sehr wichtig, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob ich mich jetzt für eine bestehende Lösung entscheiden möchte oder nicht?
Meiner Meinung nach definitiv.
Okay. Ja, beispielsweise eine Sache, die ich noch ganz als sinnvoll erachte, ist, wie viel Lehrmaterial gibt es dazu auf Seiten wie Udemy oder YouTube, um auch Leute, die vielleicht nicht an dem Projekt von Anfang an mitgearbeitet haben, oder generell noch keine Erfahrung damit gemacht haben, dass man da etwas hat, was man denen an die Hand geben kann. Denn in der alten Firma habe ich gemerkt, dass es für neue Kollegen, die beispielsweise noch keine Erfahrung mit Framework XY hatten, und dieses Framework hatte dann beispielsweise eine sehr hohe Lernkurve, wie beispielsweise Symfony, das ist ein PHP-Framework, was wir schon mal in anderen Episoden aufgegriffen hatten. Was halt auch sehr viel out of the box liefert, Dependency Injection, Datenbankverwaltung, ORM und so weiter. Weil da gerade die Lernkurve an sich sehr, sehr hart ist, wenn man es einfach versucht anzuwenden, ohne sich vorher wirklich damit auseinandergesetzt zu haben. Weil rein mit der Dokumentation kommt man zwar voran, aber nicht schnell. Da hilft es dann häufig doch so Hands-on-Sachen auf YouTube oder Udemy irgendwie zu haben, die einem noch ein bisschen die Sachen näher bringen. Ja? Also es sollte eine Verfügbarkeit an Lehrmaterial, an Kursen dafür geben, abseits der Dokumentation meines Erachtens nach.
Bin ich bei dir, definitiv. Kommt natürlich auch auf den Umfang des Frameworks an. Gerade ne, Symfony ist ja jetzt auch ein mächtiges Werkzeug. Aber sehe ich ganz genauso wie du. Und es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, gute Dokumentation ist eine Sache, aber verstehe ich vielleicht das auch, was da drin steht überhaupt? Vielleicht kenne ich ja auch Begrifflichkeiten noch gar nicht oder so. Mhm. Ich finde AWS, Amazon Web Services, ist da auch immer so ein tolles Beispiel. Da liest du dann irgendwie zu dem einen Produkt, zu dem einen Service die Dokumentation. Da wird dann aber Bezug genommen auf drei ganz andere Services, die du noch nicht kennst. Und dann liest du noch bei denen die Dokumentation. Und dann ist das so eine ewige Kette, bis du wirklich verstanden hast, was du tust.
Mhm. Ja.
Und klar, das muss man natürlich auch sehen und dann hilft es vielleicht so ein Udemy-Kurs, wo jemand vielleicht auch nochmal kurz erklärt, was Dependency Injection überhaupt ganz allgemein ist, was natürlich die zum Beispiel Symfony-Doku jetzt wahrscheinlich nicht tut.
Ja, wobei, da wäre ich mir gar nicht mal so sicher. Nur ist es für viele, glaube ich, tatsächlich einfacher. Gerade für viele junge Entwickler habe ich das Gefühl, da ist jeder ein anderer Lerntyp, aber die meisten sind dann doch eher visuell und über Audio Sachen am Aufnehmen als über reinen Text. So geht es mir zumindest auch.
Ja, absolut. Also das ist natürlich eine Frage der Zielgruppe. Ich mag so videogetriebene Sachen zum Lernen tatsächlich nicht so gerne.
Okay.
Gerade Programmiertutorials und sowas, das mag ich lieber in geschriebener Form, weil ich dann in meinem eigenen Tempo quasi lernen kann. Also wenn ich jetzt irgendwas habe ich vielleicht noch nicht ganz verstanden, dann lese ich den Absatz nochmal und muss nicht gucken, wie weit muss ich eigentlich zurückspulen. Mhm. Codebeispiele kann ich mir irgendwie auch in meinem eigenen Tempo angucken. Genau, also ich find's geschrieben irgendwie immer ein bisschen angenehmer, aber wie du schon sagst, das ist ja wirklich bei jedem komplett unterschiedlich.
Sehr individuell, okay, ja. Ja gut, dann haben wir auf jeden Fall einige Punkte schon mal abgearbeitet, wenn es darum geht, wie ich ein Framework, welche Kriterien für die Wahl eines guten Frameworks gelten.
Ja, einfach, es ist eine sehr schwierige Aufgabe und es bleibt natürlich irgendwie auch so ein, gerade wenn man es in einer Firma tut und das dann auch vielleicht in einem bisschen größeren Stil dann irgendwann ausrollen will, du hast so ein kleines, zu Anfang zumindest so ein kleines bisschen Bauchweh ist dabei, ist natürlich auch immer die Frage, was haben die Leute selber für Befindlichkeiten, was hätten sie selber vielleicht noch für Wünsche, klar, bei sowas versucht man jeden mitgestalten zu lassen, aber du kannst es auch nicht immer jeden recht machen. Ja, und aber ich denke, es zeigt sich dann noch relativ schnell, ob die Entscheidung jetzt schlecht oder gut war, weil man einfach sieht, wie läuft es eigentlich in den Projekten, wie geht es den Leuten, die damit arbeiten, geht es denen gut, sind die frustriert, geht es vielleicht nicht voran, wie auch immer. Und ja, so muss man eben einfach ein Auge drauf behalten und dann im Notfall natürlich auch einfach früh genug die Notbremse ziehen, wenn man tatsächlich einfach merkt, die Leute kommen damit nicht zurecht.
Und merken, dass man eine Fehlentscheidung getroffen hat und eventuell doch auf was anderes setzen sollte. Mhm. Aber eventuell kann man sowas schon vermeiden, indem man in kleineren Rahmenprojekten erst einmal evaluiert.
Na klar, also man liest natürlich nicht die Dokumentation und sagt, so, das ist es und jetzt bauen wir jedes Projekt damit.
Jetzt bauen wir unseren Monster-Monolithen, der sich über 20 Jahre erbaut hat, erstmal in einer Woche um.
Genau. Ja. Nee, man macht natürlich Proof of Concepts und probiert erstmal aus und berät sich vielleicht noch mit anderen Leuten, mit externen vielleicht sogar und macht sich dann natürlich so sicher wie möglich, weil klar, wenn man das eine sagt und dann das andere später wieder macht, dann sind natürlich auch die Mitarbeiter und die Kollegen unglücklich.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Wenn ich dich jetzt frage, was für dich dein persönliches Lieblingsframework ist, dann ist die Meinung wahrscheinlich auch sehr opinionated, weil du vielleicht gar nicht mit so vielen anderen Frameworks gearbeitet hast. Aber so rein aus der Frontend-Perspektive, was würdest du wählen?
Tatsächlich ist meine Antwort total biased. Also ich entscheide mich tatsächlich immer für Angular. Was nicht heißt, dass ich nicht auch andere Sachen ausprobiert habe, aber es kommt auch immer darauf an, wie gesagt, was ich machen will. Wenn ich jetzt echt mir denke, oh, ich habe eine coole Idee, ich möchte gern irgendwas mal umsetzen und irgendeine kleine App machen, irgendein Open-Source-Projekt mal starten oder so. Klar kommt es eh nie zum Ende. Das
ist ein häufiges Problem von solchen kleinen Projekten, die man sich irgendwie hobbymäßig setzt, oder?
Absolut. Und genau deshalb fällt meine Entscheidung dann oft eigentlich auf die Technologie, die ich kenne, weil ich mir denke, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch am höchsten, dass ich es tatsächlich zu Ende bringe.
Die Hemmschwelle ist am geringsten.
Genau, ja. Was aber natürlich nicht heißt, ich habe auch Experimente gemacht mit React und mit Vue und mit hybriden App-Frameworks und natürlich auch mit Backend-Frameworks. Gerade neulich ist vielleicht zu einem meiner Lieblings-Frameworks geworden, Nest.js. Finde ich großartig, ist so ein bisschen, ja, fühlt sich an wie Angular fürs Backend eigentlich und mit super Dokumentation, kann auch irgendwie alles Mögliche out of the box. Und das so in die Richtung geht's, denke ich, bei mir.
Okay. Meine Wahl trifft tatsächlich nicht auf Angular, wie du dir vielleicht auch gedacht hast. Ich meine, ich muss sagen, ich habe mich in den letzten Monaten immer mehr damit vertraut gemacht. Ich komme damit klar, muss ich sagen. Das funktioniert auch alles. Wenn ich aber die Wahl hätte und davor stehen würde, ob ich jetzt Angular, React oder Vue.js verwenden würde, würde meine Wahl definitiv zu React tendieren, weil ich damit irgendwie dann doch am komfortabelsten bin und es mir in vielen Sachen einfach die Sachen erleichtert vom Gedankenkonzept her. Beispielsweise so Sachen wie Inputs, Outputs in Angular finde ich immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich finde es einfacher, in meine Child Component eine Referenz zu einer Methode reinzugeben, die dann aufgerufen wird. Mhm. Das ist für mich so einfach auch persönliche Präferenzsache, aber ja, wie gesagt, persönlich.
Ich denke, dafür, du bist halt auch viel Webentwickler, ne? Und ich glaube, deshalb gefällt dir das wahrscheinlich auch einfach besser, weil es halt nicht der Angular-Weg ist, sondern eher der Webweg, würde ich mal sagen, ne? Also wie man es mit JavaScript halt einfach tun würde, ohne noch irgendwelche Abstraktionen darüber zu legen.
Genau, ich bin häufig kein Freund davon, Sachen zu weit zu abstrahieren. Manchmal kann es sehr sinnvoll sein, aber häufig macht das Ganze das einfach nur deutlich komplexer, deutlich komplexer, als es sein müsste. Ja. Wie stehst du dazu, zu sagen, eigentlich müsste jeder Webentwickler mal so in jedes Framework reingeschaut haben, um überhaupt wirklich sagen zu können, was ihm passt, was vielleicht dann eine gute Wahl wäre für Projekt XY? Weil wenn man nur den einen Hammer kennt, dann haut man damit jeden Nagel rein, so nach dem Motto.
Das ist natürlich richtig. Klar, also man muss so eine Entscheidung natürlich irgendwie dokumentiert treffen natürlich und auch vergleichen. Das ist ja ganz logisch. Also klar, wenn du jetzt 10 Angular-Entwickler dir in die Firma holst und die fragst, wir müssen unsere Webstrategie neu machen, was nehmen wir denn? Klar, sagen die Angular.
Ja.
Also, aber ja, da muss man halt so ein bisschen den Spagat finden und viel lesen, viel recherchieren, sich mit anderen Leuten unterhalten. Und dann wirklich aufs Beste hoffen, so ein bisschen natürlich auch.
Mhm. Quasi auch schon ein bisschen auf Drittmeinung, also externe Berater beispielsweise, wenn wir jetzt im Unternehmenskontext sind, also eventuell zurückgreifen zu können.
Das war uns bei dieser Aktivität total wichtig, einfach weil, also wir waren jetzt auch nicht nur, wir haben auch tatsächlich uns die Frage gestellt, machen wir Angular oder irgendwas anderes? Und das war uns total wichtig, diese Entscheidung dann auch noch, um das auch anderen vermitteln zu können, einfach noch mit anderen Leuten abzusprechen, die auch die entsprechende Erfahrung haben und vielleicht noch viel mehr Erfahrung haben und solche Transformationen in Firmen vielleicht auch schon öfters mal mitgemacht haben, um da einfach auch noch weitere Meinungen einzuholen und uns auch Bestätigung im Optimalfall natürlich zu holen.
Das ist definitiv ein guter Punkt, eventuell auch nochmal rückfragen, wenn es um solche großen Entscheidungen geht, auf jeden Fall zu stellen. Ja, ich glaube, dass wir brauchen das Thema gar nicht weiter auseinanderziehen. Ich glaube, wir haben eigentlich so die Kernaspekte behandelt, die ich persönlich behandeln wollte. Das Ganze war auch eher heute als kurze Episode gedacht. Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
Eigentlich nicht, nee.
Gut.
Also, gut. Ich denke, wir haben das Thema gut besprochen und man braucht es ja wirklich nicht in die Länge ziehen, wie du schon sagst. Also, es spielt einfach so viel da rein, um die richtige Entscheidung zu treffen. Leider können wir hier auch gar nicht das richtige Kochrezept runterbeten, denke ich.
Richtig, weil es sehr individuell immer ist.
Genau. Und es kommt einfach so sehr auf die Leute an, die du hast. Also,
ja.
Das ist eigentlich der absolute Hauptfaktor. Was kennen die Leute, was können die Leute und worauf haben die Leute Lust? Und so muss man eigentlich entscheiden. Weil, ja, gerade in der Firma bist du natürlich ohne deine Entwickler auch im Endeffekt nichts.
Wenn es rein eine Softwarebude ist, ja. Wobei auch natürlich. Häufig bei anderen, bei nicht reinen Softwarebuden ist man häufig noch ein bisschen auf die IT angewiesen.
Ja, das stimmt.
Gut, ja, dann vielen lieben Dank für dein Dabeisein, für die Konversation. Hat Spaß gemacht.
Gerne, mir auch.
Und ja, das war's für heute und wir hören uns wieder in der nächsten Episode von Software Café. Bis dahin, ciao. Das war die heutige Episode von Software Café. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn ja, lass doch gerne ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst, ob bei Spotify, Apple Podcast oder sonst wo. Und wenn du Wünsche, Kritik oder Anregungen hast, schreib mir auch gerne eine E-Mail an podcast@pascal-boretta.de. Ich freue mich über jeden, der dort etwas schreibt. Ansonsten freut es mich sehr, dass du zugehört hast und ich hoffe, ich habe dich beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, ciao.